Auch von mir einen schönen guten Morgen an euch alle. Auch wenn ich noch nie von so einer schön dekorierten Kanzel gepredigt habe, glaube ich, und es heute Erntedankfest ist, beschäftigen wir uns trotzdem leider nicht mit dem Thema Dank primär. Trotzdem aber mit dem Thema Gebet. Wir stecken ja mitten in unserer Reihe über Nehemia. Ihr seht das hier an der Dekoration, ja, um das Jahr 445 vor Christus. Und wollen uns heute ein bisschen den Anfang dieses Buches nochmal angucken. Simon ist letzte Woche mit uns eingestiegen und ich habe euch zunächst mal ein Zitat mitgebracht, das ich euch gern vorlesen würde. Andreas hat eben schon von Spurgeon, ist ein britischer großer Prediger gewesen des 19. Jahrhunderts, hat schon was von ihm erwähnt eben. Ich habe auch ein Zitat von ihm und er sagt: Das Gebet ist der Wegbereiter der Gnade. Schauen Sie sich die Kirchengeschichte an und Sie werden entdecken, dass selten ein großer Segen auf diese Welt kam, der nicht erfleht worden war. Das Gebet ist immer die Einleitung zum Segen. Und wir sind letzte Woche eingestiegen in dieses Buch so richtig und Simon hat uns mit reingenommen in die Situation in Jerusalem, wo das ganze Buch Nehemia stattfindet. Und er hat die Wie geht's-Analyse mit uns gemacht, beziehungsweise Nehemia hat die Wie geht's-Analyse gemacht. Und hat von seinem Bruder Hanani erfahren, dass es schlecht um die Stadt steht. Dass es nicht gut aussieht, dass die Stadt in Trümmern liegt und die Stadtmauer niedergerissen ist und dass Unglück und Schmach dort ist. So hat Hanani das gesagt. Und es wird deutlich, glaube ich, Erneuerung ist absolut notwendig, ja, in dieser Stadt. Da muss was passieren. Und wir haben gehört, Nehemia erfährt diese Informationen von seinem Bruder Hanani und reagiert darauf. Das haben wir letzte Woche uns auch schon angeguckt und ich lese euch das nochmal kurz vor. In Nehemia 1, Vers 4 sagt er: Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Das, was hier mal eben kurz beschrieben ist, also dieses Trauern, Fasten und Beten, das zieht sich über einen Zeitraum von 4 Monaten ungefähr. Ja, also man kann es ersehen aus dem ersten Kapitel am Anfang, aus 1 Vers 2 und dann 2 Vers 1, was wir nächste Woche näher behandeln. 4 Monate lang ist Nehemia in dieser Trauer, in dieser Fastenzeit, ist irgendwie am Beten. Und er tut das, bevor diese ganze Geschichte von Nehemia und diesem Wiederaufbau so richtig in Gang kommt, bevor das stattfindet. Und es wird deutlich, Erneuerung beginnt mit einem aufrichtigen Gebet. Und das ist das Thema, über das ich heute Morgen mit euch nachdenken will. Erneuerung beginnt mit einem aufrichtigen Gebet. Und Nehemia hat uns allen so ein aufrichtiges Gebet hinterlassen, das er gebetet hat. Und das wollen wir uns anschauen. Und ich lade euch ein, Nehemia 1, Verse 5 bis 11 mitzulesen in euren Bibeln oder auch hier an der Wand. Und ich sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, das ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst: Werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber um zu mir und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast und durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Nehemia wendet sich in seiner Trauer, in dieser bedrückenden Situation an Gott und sagt: Ach Herr. Ja, und das wird irgendwie deutlich, das ist wie so ein Seufzen, wir kennen das, glaube ich, so ein Ach. Ach Mensch, ach Herr, greif doch endlich ein. Und das tut Nehemia. Und das Erste, was wir dann in seinem Gebet sehen, ist, was er für ein Bild von Gott hat. Er bezeichnet Gott mit drei unterschiedlichen Namen. Und das Erste, was er sagt, ist Herr. Und wenn da Herr steht, bei uns im Deutschen, dann steht da im Hebräischen das Wort Jahwe. Und Jahwe ist der Name, mit dem Gott sich seinem Volk vorgestellt hat. Damals bei Mose, ganz am Anfang und immer wieder in der Geschichte Israels, ist Jahwe der Name, den Gott seinem Volk gegeben hat. Und dieser Name deutet auf eine vertraute Beziehung hin. Ja, zwischen dem Volk Israel und zwischen Gott. Das ist der Name, wie Israel, das Volk Gottes, den Gott Israels genannt hat. Also Jahwe. Ja. Das ist das Erste. Es wird also deutlich, Gott ist der Gott Israels. Aber Nehemia bleibt da nicht stehen, sondern sagt, der Gott des Himmels als Zweites. Und diese Formulierung finden wir immer mal wieder im Nehemia-Buch und auch immer mal wieder bei Esra. Und es drückt letztendlich die Souveränität Gottes aus. Gott ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott ist der, der im Himmel ist und der von seinem Thron im Himmel die ganze Erde regiert. Und es wird deutlich, Gott ist nicht nur der Gott Israels, sondern Gott ist der universale Gott, der für die ganze Erde da ist und der die ganze Erde regiert. Und dann sagt er ein Drittes, und zwar, du großer und furchtbarer Gott. Und diese Formulierung drückt aus, dass Nehemia eine tiefe Ehrfurcht vor Gott hat. Gott ist nicht einfach nur das alte Väterchen, das irgendwie grinsend im Himmel sitzt und Däumchen dreht und alles für gut heißt. Nein, er ist der, der Gericht hält, der immer wieder Gericht gehalten hat über sein Volk Israel im Alten Testament, über andere Völker und der auch Gericht halten wird über die gesamte Menschheit eines Tages. Und wenn man sich das Alte Testament so anguckt, stellt man fest, die Gerichte Gottes sind schrecklich. Und wir können froh sein, dass wir seine Gnade noch kennen auf der anderen Seite. Einerseits ist Gott der, der das Recht hätte, die gesamte Menschheit auszutilgen, die gesamte Menschheit zu bestrafen für das, was sie getan haben. Und er tut das immer wieder in Zeiten der Geschichte und er tut das auch eines Tages, wenn diese Welt mal vorbei ist oder wenn wir vor ihm stehen. Aber auf der anderen Seite zeichnet sich dieser Gott aus, indem er immer wieder deutlich macht, dass er Vergebung schenkt, immer wieder deutlich macht, dass er seine Zuwendung seinem Volk gegenüber schenkt. Und wir sehen letztendlich in dem Kreuzestod Jesu, das Kreuz ist gerade nicht da, in dem Kreuzestod Jesu sehen wir letztendlich seine Gnade, ja, und sehen auch darin, dass er, obwohl er der Richter ist, trotzdem der gnädige Gott ist. Und Nehemia macht noch eine Feststellung, und zwar die Feststellung, Gott ist treu, auch wenn seine Leute ihm ständig untreu sind. Gott hat mit Israel einen Bund geschlossen, man könnte sagen eine Vereinbarung. Ja, und ein Bund beruht immer auf zwei Seiten. Die Seite von Gott, wo er gesagt hat, ich werde euch segnen, wenn ihr meine Gebote haltet, und die Seite von Israel, die sagt, ihr müsst euch an meine Gebote halten und meinen Willen tun. Und ein Bund hat immer zwei Parteien. Und wenn eine Partei sagt, nee, ich halte mich nicht an den Bund, dann funktioniert der Bund ganz einfach nicht. Und genau so sah es in Israel aus. Genau so war es. Sie haben ihren Part von diesem Bund nicht erfüllt. Und Nehemia weiß das. Und Nehemia weiß, dass Israel selbst schuld daran ist, dass die Stadt brach liegt und weiß, dass da nichts vorwärts geht, weil Israel den Part dieses Bundes nicht gehalten hat. Er sieht also nicht nur die Situation in Israel, diese Trümmer, dieses Gerümpel, sondern er sieht auch, warum das alles so ist. Und er trauert wahrscheinlich auch darüber, dass er sieht, dass dieses Volk Gott einfach nicht gehorsam ist und dass dieses Volk seinen Part nicht erfüllt. Und er kommt zu einem ersten ganz wichtigen Punkt, was auch unser erster Punkt sein wird, und zwar das Eingeständnis, wir haben gesündigt. Wir haben gesündigt. Die Verse 6 und 7 machen das deutlich. Nehemia kommt in dem Wissen vor Gott, dass das Volk eigentlich nicht verdient hat, dass Gott ihnen hilft. Dass sie es eigentlich nicht wert sind. Man merkt das zum Beispiel an den Worten in Vers 6. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst. Oder auch an der Intensität des Gebetes. Das heißt da, dass er Tag und Nacht gefleht hat, gebetet hat. Und er weiß, dass Israel Gott den Rücken zugekehrt hat. Dass Israel sich gegen Gott gestellt hat und dass Gott eigentlich alles Recht dazu hätte, Israel ebenfalls den Rücken zuzukehren. Zu sagen, wisst ihr was, wenn ihr so drauf seid, ich schäme mich einen Dreck darum, wie es euch eigentlich geht. Wie hat Israel aber Gott den Rücken zugekehrt? Ganz einfach, sie haben gegen Gott gesündigt. Und es bedeutet nichts anderes, als dass sie die Dinge, die Gott ihnen gesagt hat, die Gebote, die Gott ihnen gegeben hat, missachtet haben, einfach nicht gehalten haben, übergangen haben. Ja. Und Nehemia macht das so deutlich in Vers 7, da sagt er, sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gott hat ihnen gesagt, wie sie leben sollen und wie sie miteinander umgehen sollen. Und er hat das zum Beispiel getan, indem er Mose die 10 Gebote gegeben hat. 10 Gebote, auch für uns, ganz bekannt. Ja? Zum Beispiel, du sollst keine Götter neben mir haben, hat er gesagt. Oder ihr sollt den Sabbat halten. Aber wenn man sich die Geschichte Israel so anguckt, sieht man, dass sie das immer wieder missachtet haben. Immer wieder darüber hinweggegangen sind. Und Gott hat ihnen Propheten geschenkt, die gesagt haben, wenn ihr weiter so macht, dann wird das nichts. Ihr werdet ins Verderben laufen. Und sie haben diese Propheten wahrgenommen, vielleicht hier und da mal einen Anflug davon gehabt, dass sie auf sie hören. Aber oft haben sie sich einfach nur verlästert und getötet. Er hat ihnen auch gesagt, dass sie sich keine Frauen aus anderen Völkern nehmen sollten. Weil es wird dazu führen, dass sie anderen Göttern dienen, ja, dass sie die Götter der Frauen nehmen. Und er hat es klar zu Israel gesagt, aber trotzdem haben sie es gemacht. Und sie haben angefangen, anderen Göttern zu dienen und sich Frauen aus anderen Völkern zu nehmen. Und das Volk Israel hat sich immer wieder gegen den Willen Gottes gestellt. Wir erfahren das eigentlich die gesamte Bibel bis zum Buch Nehemia schon hin, aber auch in Nehemia Kapitel 8 und 9 hören wir später noch ein bisschen mehr von, ja, was in Israel eigentlich los war, was sie alles getan haben. Und wenn man sich die Geschichte Israels ein bisschen anguckt, das Alte Testament anguckt, dann sieht man, dass es ständig so war, dass sie Gott den Rücken zugekehrt haben. Zum Beispiel hat Gott ihnen die 10 Gebote gegeben und das Volk hat diese 10 Gebote und noch ein paar mehr Anweisungen, ein paar mehr Gebote von Gott empfangen. Und sie haben gesagt, ja, Herr, wir wollen alle Worte, die du gesagt hast, wollen wir befolgen, wollen wir tun. Ja, sie haben sich vor Gott gestellt und da ist dieser Bund entstanden letztendlich. Und wenn man ein bisschen weiter liest, dauert es 40 Tage und das Volk Israel schmeißt ihren Schmuck zusammen und sie bauen sich dieses goldene Kalb und beten das Ding an und sagen, das ist unser Gott. Völlig absurd eigentlich. 40 Tage später, ja. 40 Tage nach diesem großen Versprechen, das sie Gott gegenüber gemacht haben. Oder wenn man zum Beispiel in das Buch der Richter mal reinguckt. Ich finde das so spannend, dieses Buch. Ja, da heißt es immer wieder, die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und Gott lässt Gericht über sein Volk kommen, lässt Gericht darüber kommen, dass sie Böses getan haben. Und Israel schreit zum Himmel und sagt, Gott, hilf uns, wir kommen nicht weiter. Wir haben Feinde, die uns bedrohen und belagern. Und Gott ist so gnädig und greift ein, erbarmt sich und schickt ihnen Richter, schickt ihnen jemand, der Ordnung wiederherstellt. Und eine Zeit lang geht das gut und sie leben unter diesem Richter. Und wenn der Richter stirbt, dann geht alles wieder drunter und drüber. Und wieder heißt es, und sie taten, was böse war, in den Augen des Herrn. Und das Ganze 12-mal hintereinander. Wenn man dieses Buch liest, dann denkt man, das kann doch nicht wahr sein, ja? 12-mal das gleiche Verhaltensmuster, was sie an den Tag legen. Auch wenn man weiterguckt, zum Beispiel die Geschichte von Salomo. Ja, er wusste genau, dass Gott ausdrücklich gesagt hat, ihr sollt euch keine Frauen aus anderen Völkern nehmen. Und er wusste auch, warum nicht. Nämlich, weil diese Frauen dein Herz den anderen Göttern zuneigen werden. Und er hat es missachtet und hat es trotzdem getan. Und Gott hat Gericht walten lassen und hat dieses Israel, dieses Königtum, was zusammen war, gespalten. In Israel und Juda. Ja, das ist Gericht Gottes letztendlich. Und sowohl Juda als auch Israel bekommen immer wieder Propheten, immer wieder Männer, die ihnen sagen, dass sie zur Umkehr kommen sollen. Dass sie ihnen sagen, ihr seid auf dem falschen Weg, kehrt um. Aber sie hören nicht darauf. Und schlussendlich kommt es so weit, dass Israel und auch Juda in Gefangenschaft landen unter fremder Herrschaft. Ja, wir wissen, dass Israel in assyrischer Gefangenschaft und Juda, das Volk, mit dem wir zu tun haben, hier im Buch Nehemia, in Babylonien. Und wir lesen so vieles davon und lesen von diesen Erfahrungen, die Israel gemacht hat. Und trotz ihrer Erfahrungen und trotz häufigen Eingreifen Gottes, trotz Erbarmen, ändern sie sich nicht. Sie erleben immer wieder Gottes Gnade, aber wenden sich ihm, wenn überhaupt, für eine kurze Zeit mal zu, bis alles so einigermaßen wieder funktioniert. Und sobald alles läuft, wenden sie sich wieder von Gott ab, kehren sie ihm den Rücken zu. Und Nehemia weiß genau, dass dieses Volk sich auch wieder an dieser Stelle von Gott abgewendet hat und dass nicht nur die Stadt brach liegt, sondern ihr Leben und dass es zusammenhängt. Das ist im Alten Testament vor allem so. Ich komme da später nochmal mehr drauf zu sprechen. Jetzt ist es natürlich einfach für uns immer auf Israel zu gucken und zu sagen, ja, Israel, also wenn ich mir die angucke und wenn ich das lese, das ist ja, das geht ja gar nicht. Und das ist ja unglaublich, was Israel alles verbockt hat. Und es ist ja unglaublich, wie die sich verhalten haben. Wir können es beim besten Willen nicht nachvollziehen. Interessant ist, dass Nehemia das nicht so macht, sondern sich selbst mit einbezieht und er sagt, auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Wir wissen nicht genau, in welcher Form Nehemia gesündigt hat oder schuldig geworden ist. Ja. Möglicherweise hat er irgendwelche Speisegesetze, also Dinge, die Gott für unrein erklärt hat, gegessen, weil er hat ja in einer heidnischen Kultur gelebt. Aber wir wissen es nicht. Es ist auch egal. Wichtig ist, dass Nehemia nicht nur auf das Volk guckt, sondern sich an seine eigene Nase packt und sagt, ich und auch meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Und wir sind eben so ein bisschen durch die Geschichte Israels gegangen und haben gesehen, wie sie gesündigt haben. Aber wie ist das denn, wenn wir durch dein und durch mein Leben gehen? Wie sieht das da aus? Ich glaube, dass wir in vielem nicht besser sind als Israel. Null. Wir sind kein Stück besser in ganz vielem, sondern haben ebenfalls immer gleiche Verhaltensmuster, die wir wiederholen und wo wir wieder in Sünde fallen und Gott letztendlich den Rücken zukehren. Ich glaube, wir unterscheiden uns in vielem nicht von ihnen. Wir wissen eigentlich genau, was Gott will. Er hat uns das gesagt in seinem Wort. Er weist uns immer wieder darauf hin, aber wir zeigen ihm die kalte Schulter und sagen, nee, ich mache mein eigenes Ding. Lass mich mal in Ruhe. Und ich merke immer wieder, wie schnell das geht, dass ich merke, ich mache mein eigenes Ding. Und Gott spielt irgendwie vielleicht noch eine Nebenrolle in meinem Leben, aber er ist nicht mehr das Zentrum in meinem Leben. Und ich will ja euch und mir die Frage stellen, die persönliche Frage, wo wir uns eingestehen müssen, ich habe gesündigt. Wo musst du dir das eingestehen? Ich muss mir das oft eingestehen in meinem Leben. Aber wo ist es bei dir, dass du dir eingestehen musst, ich habe gesündigt? Vielleicht im Umgang mit anderen Menschen, im lieblosen Umgang mit anderen Menschen, die um dich rum sind. Oder in deinem Reden, in den verletzenden Worten, die du so von dir gibst, anderen Menschen gegenüber. Oder in der Lästerei, in einem schlechten Reden über andere. Vielleicht aber auch in deinem Umgang mit Geld oder mit der Sexualität. Vielleicht über das, was du dir so reingezogen hast, dass du deine Augen nicht im Griff hast. Ja. Vielleicht auch im Umgang mit Alkohol. Vielleicht lebst du den Umgang mit Alkohol nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hat, sondern hast einen schlechten Umgang damit. Vielleicht auch in meiner Prioritätensetzung, ja, dass Gott nicht so wichtig ist wie andere Dinge, dass andere Dinge irgendwie wesentlich höheren Stellenwert gekriegt haben und ich vielleicht sogar in dieser Hinsicht habgierig geworden bin. Dass Gott so nebenbei vielleicht noch dabei sein darf oder auch gar keinen Einfluss vielleicht mehr nehmen darf, aber andere Dinge eine viel höhere Priorität haben als Gott selbst. Vielleicht auch in der Verantwortung als Mutter oder Vater, vielleicht in der Verantwortung als Ehemann oder Ehefrau. Wir haben gestern da im Männerfrühstück ein bisschen drüber gesprochen und es ist ein Bereich, wo Gott uns Verantwortung gegeben hat. Wenn wir dieser Verantwortung nicht gerecht werden und nicht danach fragen, was er will, dann ist das letztendlich falsch und ist es Sünde. Ja. Vielleicht aber auch in meinem Stolz, vielleicht an den Stellen, wo ich mich um mich selbst drehe, wo es um meine Anerkennung geht, wo es darum geht, dass ich im Mittelpunkt stehe und gesehen werde. Man könnte noch viele, viele weitere Dinge nennen, aber mir ist es wichtig, dass ich überlegen, wo haben wir gesündigt? Wo müssen wir uns Sünde eingestehen und wo müssen wir Sünde vor Gott bereinigen? Und wo müssen wir vielleicht auch Sünde vor anderen Menschen bereinigen? Vielleicht gibt es Bereiche, wo wir Gott ausklammern, bewusst oder unbewusst. Und es gibt sie immer wieder, glaube ich, und es ist immer wieder wichtig, sich einzugestehen, ja, ich habe gesündigt. Und Nehemia hat das getan. Er wusste, dass er gesündigt hat und hat sich das eingestanden. Aber er wusste auch, dass dort, wo viele Sünder zusammenkommen, immer die ganze Gemeinschaft auch davon betroffen ist. Und so war es beim Volk Israel, aber so ist es auch heute. Und Paulus verwendet im Neuen Testament, in 1. Korinther 5, ein Bild, wo er davon spricht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Und er meint letztendlich damit, dass ein wenig leichtfertig geduldete Sünde ganz schnell die Kraft hat, die gesamte Gemeinde zu durchsäuern und zu durchziehen. Ja. Es wird deutlich, meine Sünde ist nicht einfach nur meine Privatsache, sondern meine Sünde betrifft schnell auch andere und meine Sünde betrifft auch ganz schnell die Gemeinde, vor allem in diesem Bild, wenn wir ein Leib sind. Und deswegen müssen wir uns auch als Gemeinde fragen, wo sind wir schuldig geworden? Wo kehren wir vielleicht falsches Verhalten, wo kehren wir Sünde einfach unter den Teppich? Wo gehen wir leichtfertig damit um und sagen, ja, jeder hat ja so seine Sünden und es ist schon okay, wir sind ja alle Sünder und das ist kein Problem. Oder wie steht es um unsere Beziehung zueinander? Wo wird Vergebung ausgesprochen? Wo wird Vergebung vielleicht bewusst nicht ausgesprochen? Wo wird stur geblieben? Wo wird der andere einfach ignoriert, über ihn hinweggegangen? Oder wo wird vielleicht sogar aktiv über den anderen schlecht geredet? Das sind Dinge, die wir als Gemeinde mit verantworten, wo wir sagen müssen, wo sind wir als Gemeinde schuldig geworden? Und ich glaube, dass wir Christen dem Wachstum von Gemeinde im Weg stehen können. Nämlich, indem wir Gott ungehorsam und unbußfertig unser Leben leben. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass da, wo aufrichtige Umkehr geschieht, wo Buße geschieht, von einzelnen Menschen oder auch von der gesamten Gemeinde, dass dort Aufbruch geschieht und Gott Erneuerung schenkt und Gott Segen schenkt. Und das macht Nehemia so schön deutlich in einem zweiten Aspekt, den wir uns angucken wollen, und zwar die Perspektive. Gott schenkt Hoffnung. Das wird deutlich in den Versen 8 und 9. Und ich finde es interessant, dass Nehemia nicht einfach bei der Erkenntnis stehen bleibt, wir haben gesündigt oder ich habe gesündigt, sondern sich jetzt darauf fokussiert und guckt, was hat Gott denn gesagt? Und er erinnert sich an ein Versprechen, das Gott seinem Volk und das Gott Mose damals gegeben hat, bezieht sich mit dieser Stelle, mit diesen Versen auf eine Stelle aus 5. Mose 30, 1 bis 4. Die lesen wir jetzt nicht, aber ich will die Verse 8 und 9, wo Nehemia das in seinen Worten zusammenfasst, gerne nochmal lesen. Sagt er, denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber um zu mir und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Wir finden an dieser Stelle ein alttestamentliches Prinzip, glaube ich. Und das Prinzip ist so, dass Gott sagt, wenn ihr mir gehorsam seid, dann werde ich euch segnen. Ja, das ist das Prinzip, was im Alten Testament sich durchzieht. Das ist im Prinzip auch das Prinzip, was in diesem Bund steckt. Wenn ihr mir gehorsam seid, meine Gebote haltet, nach meinem Willen lebt, dann werde ich euch segnen. Und Segen hat für Israel bedeutet, dass sie Land bekommen haben, dass sie in Frieden gelebt haben, nicht von Feinden belagert wurden und dass sie eine zahlreiche Nachkommenschaft hatten, ja, und Wachstum im Volk erlebt haben. So. Die Kehrseite der Medaille ist aber, wenn ihr Gott gegenüber untreu seid, dann wird Gott das nicht ungestraft lassen. Gott wird Ungehorsam bestrafen. Und genau diese Untreue, dieser Ungehorsam dominierte in Israel ständig, wie wir es eben schon gesehen haben. Und so kam es letztendlich auch, dass Israel unter alle Völker zerstreut war. Ja, dass Gott Gericht gehalten hat und sie in diese Gefangenschaft mussten und unter fremder Herrschaft gelebt haben. Und durch das ganze Alte Testament durchzieht sich dieses Prinzip und es wird eigentlich was daran deutlich, nämlich Sünde hat immer Konsequenzen. Sünde hat immer Konsequenzen. Ja, und das wird an diesem Volk so klar. In dem Moment, wo sie sich abwenden und ihre eigenen Wege gehen, in dem Moment lässt Gott das nicht ungeschehen, lässt Gott das nicht einfach so laufen, sondern er sagt, ihr werdet ins Verderben laufen, wenn ihr auf diesem Weg weitergeht. Und das ist nicht nur ein Prinzip des Alten Testaments, sondern das ist auch ein Prinzip, das sich bis heute hinzieht. Wir rechnen zwar nicht mehr mit Konsequenzen von Sünde so stark, ja, weil wir Gericht vielleicht im Moment nicht erleben. Aber ich will an der Stelle nochmal sagen, dass Gericht nicht aufgehoben ist, sondern nur aufgeschoben. Ja, es ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Und die Bibel macht deutlich, dass jeder Mensch eines Tages vor Gott stehen muss und sich verantworten muss für sein Leben. Und dann wird die Frage sein, hast du mit Gott gelebt oder hast du ohne Gott gelebt? Hast du dich ihm zugewendet oder hast du ihm den Rücken zugekehrt? Ja, in dieser Verantwortung steht jeder Mensch. Und selbst wenn Gott im Moment sein Gericht zurückhält, wird es eines Tages kommen. Und trotzdem müssen wir sagen, dass Sünde auch heute schon Konsequenzen mit sich bringt. Ja, Sünde hat die Macht, mich und andere zu zerstören. Immer wo Beziehungen nicht funktionieren, da hat das immer noch was mit zu tun, dass zwei Sünde aufeinanderprallen. Dass zwei sündige Menschen aufeinanderprallen und dass die Beziehung deswegen gestört ist. Und wenn wir uns das Leid in dieser Welt angucken, dann müssen wir eigentlich auch sagen, dass ganz vieles von dem Leid, was wir heute so erleben, eigentlich mit der Sündhaftigkeit der Menschen zu tun hat. Das ist eine logische Konsequenz daraus. Und auch für die Wege, die wir ohne Gott gegangen sind, wo wir gesagt haben, nee, ich mache mein eigenes Ding, müssen wir die Konsequenzen oft selbst tragen. Und selbst wenn wir das manchmal nicht so empfinden, ist es trotzdem so, dass das Wesen der Sünde Zerstörung ist. Das gilt für hier, für das Kurzfristige im Leben. Wir können es an verschiedenen Dingen sehen, wie ich es gerade gesagt habe. Und es gilt aber vor allem auch langfristig, nämlich für die ewige Trennung von Gott. Absolute Zerstörung. Und die Bibel macht das ziemlich klar, dass ein selbstbestimmtes Leben ohne Gott niemals zu was Gutem führt. Und Israel musste das so oft erleben, so oft spüren, so oft erfahren. Aber Gott hat Israel nicht losgelassen. Gott hat gesagt, ihr werdet in die Zerstreuung gehen, aber er hat zu Mose noch mehr gesagt, nämlich, dass Gott ihnen versprochen hat, dass er sie wieder sammeln wird und dass er sie in ein Land bringen wird, wo sie zusammen mit ihm leben werden, mit ihm als ihrem Gott. Und Nehemia wusste um dieses Versprechen von Gott. Er wusste, dass diese Verheißung irgendwie aussteht und das ist das, was ihm Hoffnung und was ihm Perspektive gibt für alles Weitere, was dann kommt im Nehemia-Buch. Für alles, was er dann durchzieht, ja, seine Geschichte, wie er sich einsetzt. All das beruht darauf, dass er diese Hoffnung und diese Perspektive daran sieht. Aber Nehemia wusste genau, was nötig war, damit Gott dieses Versprechen, diese Verheißung wahrmacht. Nämlich Umkehr. Umkehr war nötig. Und Umkehr bedeutete, dass Israel anerkennt, dass sie falsch gehandelt haben und dass sie wieder anfangen, nach Gottes Willen zu fragen, nach Gottes Willen zu leben. Und deshalb startet die Geschichte Nehemias, die Geschichte dieses Buches und dieses Volkes da, mit diesem Gebet der Buße. Und damit ist letztendlich die Grundlage gelegt für jegliche Veränderung und für jegliche Erneuerung, die dann kommen sollte. Und das ist was, das ist bei uns heute nicht anders. Auch das Neue Testament und Jesus selbst fordert immer wieder zur Umkehr auf. Immer wieder zur Buße. Und Umkehr meint dabei niemals Stillstand. Ja? Umkehr, steckt ja schon im Wort, bedeutet Umkehr, eine aktive Bewegung. Nicht einfach da stehen bleiben. Man kann es vielleicht vergleichen mit einer Autofahrt, wenn man sich vornimmt, ich will nach München runterfahren. Man fährt gemütlich auf der Autobahn und stellt irgendwann fest, oh Mann, ich bin auf die A9 Richtung Berlin gefahren, dann wird es mir herzlich wenig bringen, wenn ich dann sage, okay, jetzt habe ich das gemerkt, jetzt fahre ich runter und bleib da einfach stehen und stelle mein Auto da ab. Das bringt mich meinem Ziel, München, kein Stück näher. Ich muss also runterfahren und in diesem Bild gesprochen bedeutet das, dass ich mich meinen falschen Weg einsehe, dass ich mir das eingestehe. Dann muss ich eine 180-Grad-Wende machen und das ist letztlich Umkehr, das ist Buße. Und dann muss ich Vollgas in die andere Richtung fahren. Und ich muss anfangen, nach Gottes Willen zu fragen und nach Gottes Willen zu leben und mich auf ihn, auf das richtige Ziel auszurichten. Und manchmal glaube ich, dass wir Christen irgendwie eher bei diesem Stillstand bleiben, ja, dass wir da parken. Dass wir vielleicht Sünde noch so sehen und wissen, okay, es ist falsch, was ich getan habe und es tut mir auch leid, Gott, und ich bringe es auch vor dich, aber trotzdem ist es mehr ein Stillstand. Wir wollen uns oft nicht verändern lassen und wollen uns nicht auf das ausrichten, was Gott eigentlich will. Und ich will euch Mut machen, ganz neu euch zu entscheiden, umzukehren. Da, wo euch Dinge bewusst geworden sind, wo euch Wege ohne Gott bewusst geworden sind, wo ihr merkt, ich bin ohne Gott unterwegs eigentlich, da ganz neu umzukehren und ja, ihm zu sagen, wo ihr ihm vielleicht in eurem Leben die kalte Schulter gezeigt habt, wo ihr vielleicht ihn links liegen lassen habt. Ja. Ich glaube, dass es das Beste ist, was einem Menschen passieren kann, wenn er sein Leben auf Gott ausrichtet, in allen Dingen, wenn er seine ganzen Lebensbereiche unter Gottes Herrschaft stellt. Einem Menschen kann nichts Besseres passieren, weil daraus resultiert letztendlich Segen. Nicht wie beim Volk Israel, dass wir Land und Nachkommen und ja, diese Dinge bekommen, sondern viel mehr für uns in einem erfüllten Leben und in einer Zufriedenheit in ihm, die wir haben dürfen. Schon hier und jetzt, aber vor allem in Ewigkeit. Und vielleicht gibt es Leute hier, die auch sagen, ja, ich habe mit diesem Gott noch gar nichts zu tun. Ich bin überhaupt nicht mit ihm unterwegs. Ich will auch euch herausfordern, darüber nachzudenken, wie ihr vor Gott steht. Ja, wie es um euer Leben steht und was ihr sagen werdet, wenn ihr eines Tages vor Gott steht und euch verantworten müsst. Wie sieht das aus? Wenn ich eines Tages vor ihm stehe, dann ist das, was hier auf der Erde war, alles nicht mehr gewichtig, sondern dann zählt nur noch, ob ich mit ihm in Verbindung war oder nicht. Es ist schön zu wissen, dass nicht nur für Israel Hoffnung besteht, sondern dass auch für uns Hoffnung besteht. Und unsere Hoffnung liegt in Jesus Christus. Unsere Hoffnung liegt in Jesus Christus, dem Sohn Gottes selbst. Er weiß genau, wie viel wir gesündigt haben. Er weiß, wie oft wir Gott den Rücken zugekehrt haben. Er weiß, in welchen Bereichen wir das immer wieder getan haben. Und er weiß vor allem auch, dass wir eigentlich keinen Zugang zu Gott mehr haben dürften. Er weiß, dass wir nichts anderes verdient hätten als Strafe von Gott für das, was wir getan haben, für das, was wir verbockt haben. Aber genau deswegen hat er sich entschieden, diese Strafe auf sich zu nehmen und ist für uns an dieses Kreuz gegangen und ist für uns gestorben und hat sich für uns kreuzigen lassen. Und er bietet jedem Menschen Vergebung an. Und er bietet das an, egal was man getan hat. Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden könnte durch Jesus Christus. Und trotzdem ist der Mensch in der Verantwortung, das anzunehmen. Das, was Jesus anbietet, nämlich Vergebung. Das anzunehmen und für sich persönlich ja, wirksam zu machen, sag ich mal. Und es gibt eine schöne Aussage, die viele von euch kennen, die ich immer wieder ermutigend finde, gerade wo es um Sünde geht, aus 1. Johannes 1, Vers 9. Da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, Gott ist damit gemeint, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es ist eine starke Zusage, die Gott uns macht. Und ich glaube, dass Jesus uns aber nicht nur befreien will von der Strafe der Sünde, sondern auch von der Sünde selbst. Ja, ich habe euch das mal aufgeschrieben. Jesus will dich nicht nur von der Strafe deiner Sünde befreien, sondern er will dich von Sünde befreien. Er will falsches Denken, sündiges Denken und sündige Verhaltensweisen aus deinem Leben auskehren. Das ist das, was er will. Die Frage ist, willst du das auch? Will ich das auch? Wollen wir, dass er anfängt, in unserem Leben zu arbeiten, uns zu verändern, uns zu erneuern in unserem Denken, in unserem Verhalten, so wie er das will? Oder ist uns das zu anstrengend? Oder wollen wir lieber in einem Leben bleiben, das selbstbestimmt ist, in einem Leben bleiben, das eher von unseren eigenen sündigen Gedanken, von unserer Sünde geprägt ist? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich jeder Mensch stellen muss, aber die wir Christen uns auch immer wieder stellen müssen. Und will da Mut machen, wenn du das willst, wenn du sagst, ja, ich will mich verändern lassen und ich will diese neuen Denkweisen, dieses neue Verhalten, will ich, dass Gott das verändert in mir, ja? Ich will Veränderung und ich will, dass Sünde ausgekehrt wird aus meinem Leben, dann sag ihm das. Dann kehr um und komm aufrichtig vor ihn und sag ihm, was du dir wünschst und sag ihm, wo du vielleicht gesündigt hast. Weil Erneuerung beginnt mit einem aufrichtigen Gebet. Das ist unser Thema. Erneuerung beginnt mit einem aufrichtigen Gebet. Fang an, nach seinen Gedanken zu fragen, sein Wort zu lesen, dich von ihm prägen zu lassen und dich von ihm verändern zu lassen. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, der genau das tun will, der uns verändern will, mehr und mehr, der Sünde aus unserem Leben auskehren will und letztendlich diese Hoffnung der Erneuerung in uns wahrmachen will. Der letztendlich Sünde wirklich ausmerzen will und uns befreien will davon. Und das ist ein Prozess, der unser Leben lang geht und ja, der erst fertig sein wird und wo wir vollkommen frei sein werden von Sünde, wenn wir eines Tages bei ihm sind. Und trotzdem entscheiden wir hier und jetzt, ob wir in diesem Prozess vorwärts gehen oder ob wir in diesem Prozess stehen bleiben. Und da ist jeder selbst in der Verantwortung. Und damit komme ich zu einem dritten und letzten Punkt, den wir uns noch kurz angucken wollen. Dieser Punkt heißt Hingabe. Ich bin dein Knecht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wie oft Nehemia in seinem Gebet erwähnt, dass er oder das Volk Israel Knechte sind. Ja? 6-mal habe ich gezählt und 4-mal allein davon in den Versen 10 und 11. Und indem man sich als Knecht bezeichnet, bezeichnet man jemand anders indirekt als seinen Herrn. Und es bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass ich mich meinem Herrn als Knecht unterstelle, dass ich nach seinem Willen frage und dass ich anfange, auch nach seinem Willen zu leben. Das tue, was er will. Und genau das drückt Nehemia aus in diesen Versen. Er beugt sich vor Gott und gibt sich Gott ganz hin. Aber er betont eine wichtige Sache, gerade bei diesem Knechtsein, und zwar, dass Gott sich entschieden hat, Israel als seine Knechte anzunehmen. Nicht Israel hat das entschieden, sondern Gott hat sich entschieden, Israel zu seinem Volk und zu seinen Knechten zu machen. Unverdient. Vers 10 heißt es, sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und deine starke Hand. Und da wird deutlich, Erlösung geht immer von Gott aus und ist ein Geschenk allein aus seiner Gnade. Und das Neue Testament spricht genauso davon. Ja, wir haben dieses Geschenk, diese Erlösung in Jesus Christus. Und das Neue Testament spricht von Jesus Christus als unserem Herrn. Und das Neue Testament spricht von uns als seinen Knechten. Jetzt könnte man sich denken, Knecht klingt irgendwie nicht besonders attraktiv, das Wort. Im Hebräischen wäre das Wort so, dass man es auch noch mit Diener übersetzen könnte. Und trotzdem kann es sein, dass man sagt, naja, besonders attraktiv ist das nicht. Ich glaube aber, Knecht oder Diener sein ist an sich überhaupt nichts Schlimmes oder Schlechtes. Sondern das Entscheidende beim Knecht und beim Diener sein ist, ob mein Herr gut ist. Und ob mein Herr Gutes für mich im Sinn hat. Und wir wissen, dass Gott Gutes für uns im Sinn hat und dass Gott ein guter Herr ist, vollkommen gut. Und deswegen ist es ein Privileg, ein Vorrecht, sein Knecht und sein Diener zu sein. Die Bibel ist ziemlich klar, wenn wir nicht Knechte Gottes sind, uns nicht ihm unterstellen, da unterstellen wir uns jemand anders, nämlich dem Teufel und der Sünde. Ja, und die Bibel nimmt da kein Blatt vor den Mund und so stehen wir letztendlich vor der Herausforderung, welchem Herrn wollen wir dienen? Welchem Herrn dienst du? Dem Guten oder dem Schlechten? Gott oder letztendlich dem Teufel und der Sünde? Ohne das zu merken, wohl bemerkt, ja. Weil das ist nicht so offensichtlich. Nehemia hat sich entschieden, Gott zu dienen, als seinem Herrn. Und Nehemia und einige andere Knechte, wie es in Vers 11 heißt, Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten, sie haben sich entschieden, Gott als Herrn anzunehmen und Gott als Herrn anzubeten und ihm zu folgen, seinen Willen zu tun, ihn zu fürchten, seinen Namen zu fürchten. Und deshalb kommt Nehemia überhaupt zu diesem Gebet, zu diesem aufrichtigen Gebet. Und deshalb gesteht er sich Sünde ein. Deshalb kehrt er um und deshalb ergreift er diese Hoffnung, die Gott gegeben hat. Er gibt sich Gott ganz hin und unterstellt sich seinem Willen. Letztendlich genau deswegen, weil er erkennt, Gott ist ein guter Herr und es ist gut, ihm nachzufolgen und mit ihm zu leben. Und für Nehemia hat das bedeutet, dass er konkrete Schritte gegangen ist. Und wir erfahren da nächste Woche mehr von, ja? Dass er sein Anliegen vor den König tragen musste zum Beispiel. Aber heute ist es mir wichtig, dass wir sehen, dass Erneuerung mit einem aufrichtigen Gebet beginnt. Das steht fest und das war immer so, das war in der Geschichte Israels immer so. Ja, Esra zum Beispiel oder Daniel haben auch solche Gebete gesprochen für ihr Volk und für sich selbst mit einbezogen. Aber das war auch im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder so, wie Spurgeon das angedeutet hat und das ist auch heute nicht anders. Wer sich Erneuerung wünscht in seinem persönlichen Leben und auch Erneuerung wünscht letztendlich dann in der Gemeinde, der kommt um ein solches Gebet, um ein aufrichtiges, ehrliches Gebet nicht drumherum. Und dieses Gebet, ich will es nochmal zusammenfassen, umfasst diese Dinge. Ja? Das Eingeständnis, ich habe gesündigt. Und ich will dazu nochmal die Frage stellen, wo musst du dir eingestehen? Ich habe gesündigt. Was ist der Bereich oder die Dinge, die in deinem Leben in letzter Zeit laufen, wo du sagen musst, ja, stimmt, ich habe gesündigt. Der zweite Aspekt, die Perspektive, die bleibt. Gott schenkt Hoffnung für uns in Jesus Christus. Die Frage ist, willst du seine Erneuerung und Befreiung von Sünde? Oder lehnst du das ab? Und der dritte, die Hingabe. Ich bin dein Knecht. Und die damit verbundene Frage, bist du so ein Knecht? Welchem Herrn dienst du? Meinst du das ernst? Bist du sein Knecht? Und was bedeutet das für dein Leben, für deine weitere Perspektive, für deine Zukunft, für dein Leben? Ich will euch ermutigen, darüber nachzudenken und das mitzunehmen für euch. Wir wollen jetzt gleich auch nochmal einen kurzen Moment haben, bevor wir in den Lobpreis gehen, dass Joni im Moment spielt und ihr das nochmal auf euch wirken lassen könnt, vielleicht auch vor Gott gehen könnt schon mit dem, was euch beschäftigt, mit dem, was euch bewegt. Und wir haben noch ein Angebot für euch, und zwar gerade beim Thema Gebet, dass wir in der kommenden Woche das Thema Gebet mal noch mehr auf den Fokus, auf den Schirm nehmen. Ja? Wir haben für euch Zettel vorbereitet, wo jeden Tag eine unterschiedliche Richtung vom Gebet vorgegeben ist, sag ich mal. Ja? Also morgen ist zum Beispiel der Tag der Buße nochmal, und dann wird es Fürbittentag geben. Und ihr könnt das mitnehmen als Angebot für euch, stehen an den Ausgängen gleich zwei, die euch das in die Hand drücken, wenn ihr wollt. Und ihr könnt für euch eine Woche des Gebets machen und euch ganz neu auch in dieser Hinsicht auf Gott ausrichten.